Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Let's Talk NMOSD, der Podcast für PatientInnen. Heute geht es um die Selbsthilfe, die Rolle der Selbsthilfe, nicht alleine mit NMOSD. Mein Name ist Markus Oppel, ich bin Pflegeberater und Sachverständiger für Betroffene von seltenen Erkrankungen, wie es auch die NMOSD eine ist. Und ich darf ganz kurz darauf hinweisen, wie eigentlich der Name NMOSD, die Abkürzung, zustande kommt. Es handelt sich hier um die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen und das sind sehr seltene schwere Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem oft gegen ein bestimmtes körpereigenes Eiweiß, das sogenannte Wasserkanalprotein Aquaporin 4, richtet. Die Symptome von NMOSD sind ähnlich wie die der Multiplen Sklerose, der MS, nämlich wiederkehrende, schubförmige Entzündungen des zentralen Nervensystems, die vor allem den Sehnerv und das Rückenmark betreffen. Anders als bei MS bilden sich aber die Symptome häufig nicht oder nicht vollständig zurück und hinterlassen bleibende Einschränkungen. Ich habe heute einen wunderbaren Gast wieder dabei. Matthias Fuchs ist wieder bei mir. Matthias Fuchs ist selbst NMOSD-Betroffener, deutscher Botschafter der Samira Foundation und war bereits in der 5. Folge unseres Patienten-Podcasts Meine Ziele zu Gast, wo er uns von seinem Weg bis zur Diagnose und von seinen Zielen berichtet hat. Heute wird er mit uns über seine verschiedenen Projekte sprechen, in denen er aktiv ist, mit denen er und andere den NMOSD-Betroffenen den Alltag mit der Erkrankung erleichtern möchten. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Markus, danke, dass ich hier sein darf.
Jetzt bist du heute schon das zweite Mal dabei. Und wir reden heute über Selbsthilfe. Wir reden heute über Dinge, die im Regelfall unentgeltlich passieren. Deswegen würde ich gerne damit einsteigen. Wie kommst du dazu, jetzt hier ehrenamtlich zu helfen? Hast du früher schon Ehrenämter ausgeübt? Wolltest du immer in irgendeine bestimmte Richtung eines Ehrenamts gehen? Gibt es etwas, zu dem du aufgeschaut hast?
Also ich bin schon sehr früh im kirchlichen Engagement durch meine Eltern gelandet, weil sie einfach auch sehr aktiv, unentgeltlich immer dort aktiv waren und einfach immer bereit waren, anderen zu helfen. Also meine Eltern waren da wirklich ein starkes Vorbild für mich. Und gerade was das kirchliche Engagement bei mir anging, also ich war auch Ministrant am Anfang, muss man natürlich auch immer pünktlich zum Gottesdienst da sein. Ich habe eine Ausbildung zum Kirchenmusiker gemacht, was natürlich auch immer Verpflichtungen mit sich bringt und wo man natürlich auch manchmal ehrenamtlich was tun muss. Und ich habe auch ehrenamtlich eine Pilgergruppe geführt, was jetzt sich so ein bisschen mittelalterlich anhört, aber quasi auch eine Art Selbsthilfe ist, wenn man auf der Suche für Problemlösungen ist, die vielleicht außerhalb von unserer, sagen wir mal, wissenschaftlich getriebenen Welt liegen. Sportlich war ich im Schützenverein aktiv und so war ich eigentlich immer ehrenamtlich unterwegs, was auch bis heute so geblieben ist.
Vielen Dank für die persönlichen Eindrücke aus deinem Ehrenamtsleben. Jetzt geht's heute um ehrenamtliche Aufgaben. Das ist ein bisschen was anderes wie das, was du bis jetzt gemacht hast, denn du machst diese Dinge im Rahmen deiner eigenen Erkrankung und dem Zusammenarbeiten mit anderen Betroffenen. Das heißt, wir gehen ja heute in die Richtung Selbsthilfe und Unterstützungsangebote für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Da gibt es, da sind wir uns im Vorgespräch auch schon sehr schnell einig geworden, sehr wenig bis gar nichts in dem Bereich. Ich selbst bin ja tatsächlich auch als ehrenamtlicher Berater in verschiedenen Vereinen und Verbänden aktiv. Bei seltenen Erkrankungen habe jetzt mittlerweile auch einen Elternstammtisch, der digital abläuft für Eltern betroffener Kinder. Ich bin also auch in dem Bereich tatsächlich ehrenamtlich unterwegs und ich finde es so wahnsinnig wichtig. Ich finde diesen Austausch, dieses Netzwerken, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, so unglaublich wichtig. Warum glaubst du, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, sind Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen denn tatsächlich so wahnsinnig relevant?
Ich glaube, es muss einfach einen Ansprechpartner und eine Anlaufstelle geben für Menschen, gerade mit so seltenen chronischen Erkrankungen, dass sich die Menschen auf einem Level austauschen können, dass du mit Menschen sprechen kannst, die einen sehr ähnlichen oder sogar den gleichen Weg gegangen sind, den du gegangen bist, die mit den gleichen Problemen kämpfen, mit denen du kämpfst, über die du vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit sprechen magst, weil es eben ein bisschen persönlich ist, weil es vielleicht auch ein bisschen peinlich ist. Und deswegen ist dieser persönliche Austausch auf genau der gleichen Ebene so wichtig. Und wenn man jetzt mal eine Flughöhe höher geht, ist natürlich auch diese Vertretung der Interessen der Betroffenen nach außen enorm wichtig. Diese Erfahrungen zu bündeln, diese Bedürfnisse zu adressieren und vielleicht auch dann diese Bedürfnisse durchzusetzen, ist ein ganz wichtiger Faktor der Selbsthilfe. Denn gerade was die Aufmerksamkeit für Erkrankungen angeht, die so selten sind, muss wirklich noch einiges getan werden. Und dass man sich eben so direkt von Angesicht zu Angesicht, auch auf digitaler Ebene, wie du das auch bei deinem Stammtisch sicher erlebst, sich unterhalten kann, das ist so eine große Erleichterung für die Patienten, einfach nicht alleine in dieser Welt dazustehen, wenn ich vielleicht auch von dem ganzen Informationsangebot, das uns das Internet bietet, komplett überfordert bin, weil da wirklich zum Teil überholte, ganz schreckliche Sachen stehen, auch so ein bisschen Trost zu finden und dann eben auch, was Hilfsangebote angeht, vielleicht auch rechtlicher Seite, dass ich eine Chance habe, mein Leben noch zu bestreiten und vielleicht sogar davor bewahrt werde, durch soziale Raster durchzurutschen.
Perfekt. Ich würde da gerne einen kleinen Einschub noch machen, weil du sagtest, auf Augenhöhe, ne? Nicht eine Etage höher, dass dann quasi von oben herab was vielleicht gestaltet wird im Rahmen von so Selbsthilfegruppen. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Deswegen muss man natürlich auch Menschen befähigen, solche Gruppen zu leiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei mir, um das jetzt noch abzuschließen, mit meinem Stammtisch für pflegende Eltern, ich bin ja selbst zweifach pflegender Vater, ich bin dann halt in einer anderen Rolle dabei, kann aber tatsächlich recht gut reden und kann relativ vernünftig auch Dinge erklären. Und das ist es eben. Es darf nicht in einen Vortrag ausarten, so eine Selbsthilfe. Das ist hier nochmal ganz kurz abzurunden, dieses Teilthema. Aber ansonsten wirklich vielen, vielen Dank für deine wertvollen Einblicke und gerade dieses neue Wort Awareness schaffen, Aufmerksamkeit, ein Spotlight, ein Schlaglicht auf Krankheiten, auf Diagnosen richten und aber auch auf Therapien. Weil, wie du so schön sagtest, ne, es im Internet kursiert auch viel Sachen, die, sagen wir mal, mindestens veraltet sind. Und das macht natürlich dann Hoffnungslosigkeit. Und deswegen glaube ich wirklich, dass wir diese Dringlichkeit und diese Relevanz von Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen durchaus unter dem Oberpunkt Hoffnung geben auch schüren können. Ich glaube, dass wirklich relevant ist, dass wir Menschen hier Hoffnung geben, mit ihrer Diagnose, mit ihren Herausforderungen umzugehen.
Ich glaube auch, dass Trost da ein ganz wichtiges Wort ist. Mhm. Also nicht nur Hoffnung, sondern vor allem auch persönlicher Trost in dieser schwierigen Situation.
Ja, und zwar mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die in Anführungszeichen die gleichen Probleme haben, ja, die zwar vielleicht mit anderen Behörden ein Problem haben, die aber ein Problem haben mit etwas. Genau, ja, perfekt. Jetzt sind wir sehr allgemein geworden. Jetzt möchte ich ein bisschen spezieller reingehen. Jetzt reden wir ja heute über die NMOSD. Jetzt gibt es hier ja spezielle Unterstützungsangebote. Kannst du hier im Podcast in dieser Folge das ein oder andere Unterstützungsangebot denn gezielt empfehlen?
Eine ganz große und wichtige Unterstützung ist das Forschungsnetzwerk, das wir hier in Deutschland haben, die Forschungsgruppe NEMOS. Sie ist wirklich international vernetzt und alle wichtigen Experten, die wir hier in Deutschland haben, sind dort vernetzt. Und die haben wirklich eine enorme Wissensbasis und einen großen Erfahrungsschatz, was die NMOSD angeht. Was die Symptome angeht, was die Ursachen angeht, was die Therapien angeht. Und das ist, glaube ich, hier in Deutschland der wichtigste Ansprechpartner, wo man auch als Patient direkt Hilfe durch Teilnahme an den Sprechstunden und entsprechenden Studien haben kann. Natürlich darf ich meine Gruppe, wir und NMO, hier nicht vergessen. Es ist eine kleine, aber sehr wertschätzende Gruppe, in der keiner Angst haben muss, etwas von sich persönlich zu teilen. Es ist wirklich meine Bestrebung in dieser Gruppe, dass jeder in seiner Situation betrachtet wird, dass es kein gegenseitiges Bashing gibt, sondern dass jeder ernst genommen wird in der Situation, in der er gerade ist. Wir sind nur ein kleiner Stammtisch, so wie du es genannt hast, ein digitaler Stammtisch. Und es ist aber wirklich so, dass sich die Teilnehmer jeden Monat darauf freuen, dort teilzunehmen und ihre Erfahrungen zu tauschen und auch die anderen virtuell zu treffen. Das ist, glaube ich, auch eine so positive Entwicklung, über die ich mich wirklich auch so arg freue. Also wir sind noch kein offizieller Verein, aber aus dieser Gruppe heraus bildet sich so eine kritische Masse, die gerne auch eine Organisation gründen würde, die gerne mehr tun würde, wie du gesagt hast, mehr Awareness und mehr Aufmerksamkeit und einfach so eine Dynamik entwickeln würde. Und das ist auch eine total wichtige und schöne Entwicklung, die mich so im Herzen einfach freut. Es gibt in Deutschland zwei große Organisationen, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, DMSG abgekürzt, und Myelitis e.V., die sich mit der transversen Myelitis auseinandersetzt. Das sind zwei Erkrankungen, die von den Symptomen her sehr nah verwandt mit der NMOSD sind. Diese zwei Verbände beschäftigen sich thematisch eher so am Rand mit der NMOSD. Ich finde es aber wichtig, weil die Symptome so gleich sind. Dort kann man sich auch viele Tipps und Anregungen einfach holen, wenn es um die Behandlung der Symptomatiken von NMOSD geht.
Fantastisch. Vielen Dank für die Einordnung. Jetzt hast du ja schon sehr viele Ansprechpartner, sehr viele Gruppen, auch deine eigene, benannt. Jetzt interessiert mich aber tatsächlich ein bisschen tiefergehend, wie du denn tatsächlich dazu gekommen bist, selbst aktiv zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das aus so einem Gefühl der Hilflosigkeit passiert, würde mich aber da freuen, wenn du das so ein bisschen einordnen könntest, wie du dazu gekommen bist, deine Hilfe anzubieten. Gab es da irgendwo den einen Punkt, den Moment, den Bewegungsmoment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich selbst aktiv werden?
Es ist wieder so eine Situation in meinem Leben gewesen, wo ich so ein bisschen reingerutscht bin. Wo mich eine Bekannte, die selber betroffen ist, angeschubst hat, das zu tun. Es gab in Amerika schon so digitale Patientensprechstunden, auch von der Sumaira Foundation angeboten. Und ich fand es einfach wichtig, diesen Austausch zwischen den Patienten zu fördern, weil ich wirklich jahrelang keinen anderen Patienten getroffen habe, mit dem ich mich auf dieser Ebene austauschen konnte. Und sobald ich Patienten getroffen habe, hat man sehr schnell das Gefühl, dieses, ja, wir gehören in dieser Gruppe irgendwie zusammen. Man hat sofort irgendwie noch so eine emotionale Bindung. Und es ist egal, ob man alt oder jung ist, ob man das Symptom hat oder ein anderes Symptom. Es ist einfach dieses verbindende Element da. Und das wollte ich einfach fördern. Und unsere digitale Welt bietet natürlich durch die sozialen Medien und verschiedene Plattformen die Möglichkeit, sehr schnell Netzwerke aufzubauen. Und wenn ich dran denke, wie viele Mitglieder meine Facebook-Gruppe oder die Instagram-Gruppe hat, ist es wirklich ein enorm großes Netzwerk, wo man Informationen, aber auch Persönliches austauschen kann und wo sich auch viele Kontakte untereinander gebildet haben. Und ja, wie gesagt, es war wieder so eine Situation, wo ich einfach von jemand anderem angeschubst wurde und dann so reingerutscht hat und es dann so eine Eigendynamik entwickelt hat. Und dadurch ist dieses Projekt so entstanden. Es ist einfach immer größer geworden. Und so sind auch verschiedene Projekte aus dieser Gemeinschaft heraus entstanden.
Super. Und diese verschiedenen Projekte, die füllst du in verschiedenen Rollen. Und das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage. Wie sehen denn deine Aufgaben aus bei der Samaria Foundation, bei deiner Community Wir und NMO und bei Nemos? Welche Rollen füllst du aus? Magst du das ein bisschen tiefgreifender ausführen?
Botschafter für die Samaria Foundation ist erstmal ein sehr hochgegriffenes Wort. Also ich bin quasi Ansprechpartner für deutschsprachige Menschen. Ich sage jetzt deutschsprachig, weil man natürlich auch in der Schweiz und in Österreich Patienten hat. Und aus dem Netzwerk der Samaria Foundation haben sich dadurch Projekte ergeben, die bis hin zu gesundheitspolitischen Institutionen reichen. Und darüber hinaus organisiere ich auch sehr gerne Webinare mit Ärzten, so dass eben gerade die neuesten Forschungsergebnisse wirklich schnell verbreitet werden und die Patienten Zugang dazu haben. Mit Nemos hat sich in den letzten Jahren eine sehr schöne und persönliche Zusammenarbeit entwickelt, denn Nemos hat ein großes Interesse daran, die Forschungsergebnisse zu den Menschen und zu den Patienten zu bringen und im Gegenzug eine optimale Versorgung der Patienten auch zu ermöglichen, so dass die Forschung auch weitergetrieben kann durch verschiedene Studien. Und wie ich schon erwähnt habe, daraus entwickelt sich natürlich ein enormer Wissens- und Erfahrungsschatz, der uns allen Patienten zugutekommt. Was Nemos wirklich ganz hervorragend macht, ist die Organisation des Patiententages, der jetzt zweimal Anfang Oktober stattgefunden hat und der wirklich einen hervorragenden Anklang bei den Patienten gefunden hat. Also man muss sich nur mal vorstellen, dort sind 100 Patienten in Person anwesend gewesen. Und wenn man vor Augen hat, wie groß die Menge der Gesamtpatienten ist, ist es ein wahnsinnig hoher Prozentanteil. Und die Information und der Austausch an diesem Patiententag war wirklich ganz hervorragend. Da muss man Nemos wirklich ein großes Dankeschön aussprechen, dass sie so einen Tag organisieren. Bei Wir und NMO, das ist eine Plattform in den sozialen Medien, und der Kernpunkt von Wir und NMO ist vor allem die Plauderstunde, der virtuelle Stammtisch. Und ich finde das Wort Plauderstunde einfach so schön, weil man einfach sich mal alles vom Herzen reden kann, ohne irgendwie in eine Schublade gestellt zu werden oder irgendwie negativ dargestellt zu werden, sondern da kann man wirklich adressieren, was man auf dem Herzen hat. Und in dieser Plauderstunde wirst du immer ein gutes Wort von anderen Betroffenen bekommen, weil jeder oder viele schon in der genau identischen Situation gesteckt sind. Und auch das Erstellen, sag mal, von Materialien und dieser Austausch der Erfahrungen. Ich meine, wo findet man denn eine Liste zum Beispiel für Reha-Kliniken, die gut für NMOSD geeignet sind? Und sowas kann nur unter Patienten ausgetauscht werden. Oder Erfahrungen mit bestimmten Hilfsmitteln. Oder eben auch, wo finde ich denn rechtliche Hilfe auch, wenn ich da Probleme habe? Und so wird eben auch das Wissen weitergetragen und so wird die Aufmerksamkeit, die Awareness für diese Krankheit wirklich weitergetragen, gerade in den sozialen Medien, durch Hashtags, durch Weiterleitung der Posts. Da kann man wirklich eine enorme Reichweite generieren für solche seltenen Erkrankungen.
Vielen Dank. Das zeigt ja schon sehr deutlich, dass du in unterschiedlichen Rollen unterwegs bist. Und eine weitere Rolle, die ich unbedingt separat erwähnen möchte, ist die Kampagne Seltene Erkrankungen Bayern, die der Bundestagsabgeordnete Herr Ilsdorfer ins Leben gerufen hat. Da war ich auch bei einer Diagnose dabei. Da ist ja das sogenannte Weißbuch entstanden. Kannst du noch erklären, was es genau mit dieser Seltenen Erkrankungen Bayern Kampagne auf sich hat? Und vielleicht auch, was sind deine Hoffnungen aus der Zusammenarbeit mit der Politik?
Man muss sagen, der Herr Ilsdorfer ist so ein richtiger, gestandener, oberbayerischer Abgeordneter im Bundestag. Und er ist aber selber von einer seltenen Erkrankung betroffen. Und er hat dieses Thema übernommen, weil er es keiner anderen Organisation überlassen wollte. Und ich glaube, es ist ihm wirklich ein Herzensthema geworden. Er hat mehr als 50 Veranstaltungen in Bayern gemacht, wo sich Selbsthilfegruppen der unterschiedlichsten seltenen Erkrankungen vorstellen konnten, wo darüber diskutiert wurde, was die Notwendigkeiten sind und wo eben diese ganzen Problemstellungen der Patienten, der Angehörigen wirklich direkt an jemandem aus dem Bundestag adressiert werden konnten. Und viele Problemstellungen, da zitiere ich den Herrn Ilsdorfer jetzt, die hat er wirklich in jeder einzelnen Veranstaltung gehört. Und das ist so wichtig. Oder so einen redegewandten Menschen einfach sprachlos zu sehen, wenn ihn jemand fragt, wieso manche Organisationen in Deutschland so handeln dürfen. Und das ist so wichtig, diese Erfahrungen und diese Fragen direkt adressieren zu können. Und er hat alle diese Erkenntnisse eben in diesem Weißbuch zusammengefasst, sodass jeder Bundestagsabgeordnete und auch jeder andere Zugriff auf dieses Weißbuch hat und sich mal einen Überblick verschaffen kann, welche seltenen Erkrankungen es denn so überhaupt gibt, aber auch, welche Bedeutung die Forschung hat, welche Belastung die Betroffenen und die Familien haben, gerade vor so einer schwierigen Diagnosestellung, die sich oft über Jahre hinzieht und dann auch noch mal vor der Herausforderung steht, dass es vielleicht gar keine Therapie oder nur eine ganz schwierige Therapie für so eine seltene Erkrankung gibt. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Forderungen für bessere Versorgung so auf dieser Ebene zu formulieren, dass es wirklich allen, die im gesundheitspolitischen Umfeld unterwegs sind, bewusst sind, hier gibt es wirklich Handlungsbedarf. Und dass hier von so vielen Selbsthilfegruppen und Organisationen und Netzwerken das adressiert wird, das stellt nochmal heraus, wie viele denn von seltenen Erkrankungen betroffen sind. Das sind, also es hört sich zwar an, seltene Erkrankungen, aber es sind unglaublich viele Menschen, die davon betroffen sind. Und es ist wirklich eine Hoffnung und ein Ziel, durch so ein Weißbuch, das über den Bundestag wirklich verfügbar ist, wo der Bundestag Zugriff drauf hat, mehr Sichtbarkeit für diese seltenen Erkrankungen zu erreichen. Das ist wirklich ein ganz großes Ziel und eine ganz große Hoffnung, dass dort eben die seltenen Erkrankungen nicht aus dem Fokus herausfallen.
Vielen Dank. Das Weißbuch, finde ich, müsste Pflichtlektüre in allen medizinischen Hilfsberufen und natürlich auch bei den ÄrztInnen sein. Das würde ich so als Forderung tatsächlich mal mit aufnehmen. Finde ich nämlich tatsächlich auch wahnsinnig gut gelungen. Jetzt ist das ja alles, worüber wir bisher gesprochen haben, was du alles so tust, was übrigens ja wahnsinnig viel ist, schon recht theorielastig. Jetzt hast du ja aber nicht nur so politische Projekte und Einflussnahmen und Awareness schaffen, sondern du bist noch in so verschiedensten anderen Projekten und besonders heraussticht da, dass du auch Mitglied bist bei Geizter, einer Plattform, die alle Menschen mit Rollstuhl anspricht. Und kannst du uns da noch so einen kurzen Einblick geben, was du hier in so einer Rollstuhl-Community für Tätigkeiten nachgehst?
Also für mich ist Geizter vor allem Spaß. Ich bin da durch ein auch zufälliges Projekt hineingeraten, das ich mit einem Hersteller für Rollstühle gemacht habe. Und Geizter ist eine Videoplattform, wo wir im Moment 9 Guides sind, die ganz, ganz verschiedene Gründe haben, warum sie im Rollstuhl sind. Also Menschen, die einen Unfall gehabt haben, Menschen, die hohen Querschnitt haben, Menschen, die einen sehr niedrigen Querschnitt haben, Menschen wie ich, die sich lange Zeit gequält haben mit ihrem Gehen, mit ihrer Fortbewegung. Die einen, die durch den Unfall dazu gezwungen sind, einen Rollstuhl zu benutzen oder keine andere Wahl haben und Menschen wie ich, die sich frei dafür entschieden haben. Und es geht einfach darum, dieses Aktive wieder ins Leben zurückzubekommen. Und wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Veranstaltung gemacht im Sommer für ein Fahrsicherheitstraining für Rollstuhlfahrer. Und das hat so viel Spaß gemacht und einfach diesen Spaß auch nach außen zu tragen. Das ist so wichtig auf dieser Videoplattform. Oder welche Versorgungsmöglichkeiten es überhaupt gibt, welche Arten von Rollstühlen es gibt. Was ist notwendig, wenn ich mit dem Rollstuhl verreisen will? Was ist notwendig, wenn ich Sport mit dem Rollstuhl machen will? Und so bieten wir zum Beispiel auch auf Messen für Rehabilitation Workshops an, wo wir mit den Betroffenen sprechen und eben diese Möglichkeiten aufzeigen wollen. Natürlich ist nicht für jeden alles möglich, aber es ist wirklich vieles möglich und einfach dieses Gefühl, der Rollstuhl gibt einem auch Möglichkeiten zurück. Das möchten wir einfach fördern.
Wow, das ist ja tatsächlich was komplett anderes, ne? Also das ist auch Awareness schaffen, das ist auch aktiv sein, das ist auch eine Botschaft raustragen. Aber es ist gleichzeitig mit so einem gewissen Aktivitätslevel verbunden. Das ist natürlich nochmal, fühlt sich anders an, als wenn man im Call sitzt, im Videocall sitzt und dann irgendwelche Weißbücher baut. Ne?
Genau. Das ist
natürlich nochmal eine andere Herangehensweise. Ja. Und damit es nicht langweilig wird, du bist ja auch noch in der Industrie angekommen. Das heißt, du unterstützt Projekte der Industrie, von denen dann Patienten profitieren von deiner Expertise. Und da haben wir ja auch schon hier in dieser Podcast-Reihe drüber gesprochen. Ja, die Gefühlsreise, die ist auch nicht zuletzt mit und durch dich entstanden. Kannst du da noch kurz die Zuhörenden abholen, was sich dahinter verbirgt und wie es zu der Idee der Gefühlsreise kam?
Also die Idee für die Gefühlsreise, die stammt nicht von mir, sondern von meiner Frau. Weil sie eben gesehen hat, dass es mehr gibt als Diagnose und Therapie. Bei diesem Punkt endet für die Neurologen oft unser Projekt als Patient. Sie haben ihren Job getan. Aber als Patient fängt dann eben noch vieles an, gerade was die Emotionen angeht. Und die Gefühlsreise ist eben eine Aufnahme für sich selber, wie es mir als Patient zu bestimmten Meilensteinen dieser Erkrankung ging. Also wie ging es mir, als ich das erste Symptom hatte? Wie ging es mir, als ich diese Diagnose bekommen habe? Wie ging es mir, als ich mich für eine Therapie entscheiden musste vielleicht? Und sowas gab es einfach noch nie, wo sich Patienten mit ihrer emotionalen Seite auseinandersetzen konnten. Und deswegen finde ich das Ganze ein so wunderbares Projekt. Und sowas kann natürlich nur entstehen, wenn ich Kooperationspartner habe, die das wirklich umsetzen können. Eine reine Forschungsgruppe wie Nemos wird dazu nicht in der Lage sein und hat wahrscheinlich auch gar nicht die Mittel dazu. Aber so können auch, sagen wir mal, die Forschungsergebnisse aus so einer Forschungsgruppe in unser Real Life transportiert werden. Und es ist so wichtig, dass eben gerade industrielle Partner solche Projekte ermöglichen können. Und das ist so schön, denn diese Emotion, die man erlebt auf so einer Reise, die überwältigen einen. Und ich muss wirklich ein Telefonat zitieren, die zu mir gesagt hat, dieser Podcast hat mir das Leben gerettet. Weil ich gehört habe, es gibt noch andere, die genau mit den gleichen Emotionen kämpfen wie ich selber. Und also deswegen ist so eine Kooperation einfach enorm wichtig.
Wow, vielen Dank. Ja, aber das bekomme ich auch zu hören, dass der Podcast tatsächlich ein Einstieg in die Welt des NMOSD und des Austauschs ist. Und deswegen hier an dieser Stelle auch innerhalb des Podcast-Folge. Vielen Dank, dass wir das machen dürfen. Das ist wahnsinnig wertvoll. Jetzt sind wir aber noch gar nicht fertig, denn ich frage mich gerade, und das fragen sich wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Geräten auch, wann machst du das alles? Das muss ja wahnsinnig organisatorischer Aufwand sein, dass du diese ganzen ehrenamtlichen Sachen zu deinem normalen Leben noch dazu bekommst und einen Hut bekommst. Wie machst du das?
Also ich bin natürlich nicht alleine. Meine Frau unterstützt mich da wirklich, wo sie kann. Und sie hat einfach immer so viele wertvolle Ideen, wie Sachen schön werden. Dazu haben wir das große Glück, unsere beruflichen Tätigkeiten auch flexibler gestalten zu können. Das ist einfach die Grundvoraussetzung dafür. Man muss auch sagen, manche Hobbys, die ich früher hatte, wie Musik und Motorradfahren und solche Geschichten, die sind halt einfach durch meine körperlichen Einschränkungen weggefallen. Und so ergibt sich manches andere Hobby, wie Fotografieren und Video und solche Geschichten, die sich dann einfach sehr schön ergänzen, wo man sein Hobby dazu nutzen kann, für andere was zu schaffen. Und natürlich, diese digitale Welt schafft enorme Effektivität, gerade im Austausch mit Partnern oder mit anderen Patienten. Man muss nirgendwo hinfahren, man muss keinen Tag einplanen, um vielleicht quer durch Europa zu fahren, um sich mit jemandem zu treffen oder vielleicht auch nach Amerika zu fliegen, um an einem Termin teilzunehmen, sondern die virtuelle Welt bietet einfach sehr viel Effektivität, um den Input liefern zu können, der an jeder Stelle notwendig ist.
Es hört sich so an, als hättest du wirklich deinen Weg gefunden. Deinen Weg, dein Engagement rund um NMOSD in deinen Alltag zu integrieren. Jetzt ist die Frage, schaffst das nur du? Können das andere auch? Was würdest du denn anderen Betroffenen empfehlen, sich aktiv einzubringen, auch eine Patientengruppe zu gründen? Gibt's Hürden? Hast du irgendwelche Tipps? Ja, wie geht man am besten vor, um sich aktiv zu beteiligen?
Ich glaube, das kommt immer durch den Anstoß von jemandem, der es tut. So wie es bei mir war. Und ich habe es jetzt schon selbst erlebt, dass ich einfach durch das, was ich tue, den Anstoß für jemanden gebe, der sagt, ja, ich möchte da etwas tun. Und dieses Positive, das man vielleicht auch unbewusst für andere tut, das kommt irgendwie immer zurück. Egal in welcher Lebenssituation. Und vielleicht auch nicht gleich und vielleicht auch nicht in dem Moment, aber dieses Positive kommt immer zurück. Und das Mindset bei so einer Patientengruppe ist einfach sehr wichtig, dass man sich nicht gegenseitig irgendwie schlecht macht, so nach dem Motto, oh, ich bin ja schon viel schlimmer krank und ich bin schon viel länger krank und ich bin viel schwerer behindert, sondern es ist wichtig, dass jeder in der Situation, in der er gerade ist, ernst genommen wird. Und das sollte die oberste Prämisse wirklich bei so einer Patientengruppe sein. Und natürlich, es gibt Hürden. Am Anfang ist unglaubliches Durchhaltevermögen vonnöten. Nicht alles zeigt seinen Effekt sofort. Nur weil ich jetzt aufrufe, bitte kommt zu einem Patientenstammtisch, wenn da nicht sofort 100 Leute auftauchen, sondern das entwickelt sich einfach langsam. Wir sind wenige in Deutschland, wir sind wenige im deutschsprachigen Raum. Und so kommt alles so peu à peu. Und nicht jede Idee ist zu jedem Zeitpunkt die richtige. Also gleich eine große Organisation zu gründen, ist auch mit finanziellem und organisatorischem Aufwand verbunden. Und das kann vielleicht einer alleine gar nicht stemmen. Wenn man dann aber so eine kritische Masse irgendwann erreicht hat, dann ist es vielleicht sogar ein Selbstläufer. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit anderen Patientengruppen auszutauschen, um eben die Erfahrungen, gerade was Organisation, was Verwaltung, was Bürokratie angeht, um diese Erfahrungen auszutauschen. Das ist auch eine unglaublich wichtige Sache.
Ich sag stellvertretend für alle Betroffenen und Angehörigen einfach mal Danke an dieser Stelle für dein Engagement. Du hilfst Betroffenen, du hilfst Angehörigen mit deinen vielen Rollen und Tätigkeiten, die du machst. Ich möchte aber als letzte Frage gerne noch was von dir wissen. Hast du irgendein Learning? Hast du irgendeine Schlussfolgerung aus deinem Engagement? Hilft es dir immer selbst auch bei der Krankheitsbewältigung, wenn du drüber sprichst? Oder würdest du vielleicht sogar lieber langsam manchmal sagen, oh, ich wäre auch mal gerne in meinem stillen Kämmerlein alleine wieder?
Es geht mir oft so, dass ich einfach zuhöre und den Erfahrungen der anderen lausche und dann für mich sage, oh ja, das habe ich auch so erlebt und habe mich noch nie getraut, darüber zu reden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess, manche Sachen laut auszusprechen. Und mir hilft es tatsächlich auch, meine Krankheit selber besser zu akzeptieren. Und wenn ich zu Menschen sage, Freunde, ihr müsst zum Arzt gehen, wenn ihr das Gefühl habt, dann manifestiert sich das auch in mir selber, weil ich nämlich auch jemand bin, der ungern zum Arzt geht, wenn er das Gefühl hat, es geht ihm schlecht. Und das für sich selber auch wahrzunehmen, das, was du anderen sagst, für sich selber umzusetzen, ich glaube, das ist eine ganz große Lektion, die man lernt aus solchen Gesprächen. Und es gibt natürlich neben der Plauderstunde, die wir und NMU macht, noch verschiedene andere Möglichkeiten, sich da zu informieren oder die ersten Schritte zu tun, mit dieser Erkrankung umzugehen. Das ist ja auch eine große Hürde, diese Krankheit für sich erstmal wahrzunehmen und es nicht wegzuschieben und zu sagen, das gehört jetzt erstmal gar nicht zu meinem Leben, meine Symptome sind noch so gering. Da möchte ich mich nicht jeden Tag mit dieser Krankheit auseinandersetzen. Das ist jedem überlassen, wie er das handeln mag. Nur wenn er Informationen braucht und wenn er Austausch mag oder Austausch wünscht, dann gibt's natürlich wir und NMO die Plauderstunde. Es gibt das NMO-Forum im Internet, wo sehr viele wichtige Informationen ausgetauscht werden. Die Website von Nemos, nemos-net.de, ist eine ganz wichtige Adresse im Internet für uns Patienten in Deutschland. Die Sumaira Foundation bietet auch ganz wertvolle Informationen. Und das Wichtige an dieser Website ist, dass sie wirklich in sehr vielen Sprachen verfügbar ist. Diese Sprache ist ja oft auch so eine Hürde von Informationen, was jetzt in Deutsch verfügbar ist. Klaro, die moderne Welt bietet uns immer mehr Möglichkeiten, das zu übersetzen. Aber eine professionelle Übersetzung zu haben von wissenschaftlichen Papers oder einfach von anderen Informationen ist einfach total wichtig. Wenn man auf die rechtliche Seite kommt, sind die Sozialverbände natürlich enorm wichtig. An erster Stelle VDK oder BSK. Wir sind einfach auch in der gesellschaftlichen Situation, wo viele Anfragen an Krankenkassen und Versorgungsämter einfach abgelehnt werden. Und dort eine rechtliche Vertretung zu haben, da sind die Sozialverbände wirklich ganz wichtig. Und natürlich, wenn ich mich mit Behinderung auseinandersetze, geizter.com, schaut einfach mal hin auf diese Seite. Vielleicht kommt ihr ja zu einer Entscheidung in eurem Leben und ich sage, ja, für mich ist es besser, einen Rollstuhl zu verwenden, als mich jeden Tag mit Krücken zu quälen, langsam unterwegs zu sein, immer Angst zu haben in der U-Bahn, dass ich geschubst werde. Das ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, die Gefühlsreise, diese emotionale Auseinandersetzung mit der Erkrankung, zu hören, was andere Patienten erlebt haben, ich glaube, das kann ein ganz großer Trost sein und ganz viel Hoffnung geben, was das Leben mit dieser Erkrankung angeht.
Vielen Dank. Lieber Matthias, für diese bewegenden Schlussworte, für die Zusammenfassung all dessen, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben. Wir werden alles entsprechend dann auch noch verlinken und werden das entsprechend auch zur Verfügung stellen und aufarbeiten, sodass das auch wirklich jeder nutzen kann und leicht zugänglich hat. Vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Vielen Dank, dass du dich hier so stark einsetzt. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank an euch. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Und das war's für heute mit unserer heutigen Folge von Let's Talk NMOSD. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Podcast-Abo da lasst auf der Plattform eurer Wahl oder natürlich auch auf YouTube bei uns vorbeischaut. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.